Herzlich willkommen zum EcoPlus JungforscherInnen Kalender-Pickcast. Mein Name ist Jürgen Adelmann. Bei uns im Podcast bzw. im Pickcast ist Pascal Littke. Und der Pascal ist Forscher beim Kompetenzzentrum BEST. BEST ist die Abkürzung für Bioenergy Sustainable Technologies in Wieselburg. Hallo Pascal.
Hallo, grüß dich.
Servus. Du bist eigentlich nicht weit weg aufgewachsen, nämlich in Melk. Und dein erster Berufswunsch als Kind war, steht in deiner Beschreibung, genau, Astronaut und am Wochenende Privatdetektiv.
Genau.
Ja, warum hat dich dein Lebensweg dann ganz woanders hingeführt?
Grundsätzlich, weil ich nicht gewusst habe, dass so ein Trip zur ISS eigentlich nicht am Wochenende abgebrochen werden kann und man einfach schnell wieder heimfliegen kann.
Außer man ist der Perry Roden, der vereinigt ja
absolut beides, aber ne? Das wird auch ziemlich teuer auf eine gewisse Zeitlänge.
Und ja.
Das ist halt ein Hobby, was man sich nicht lang leisten kann.
Alles klar. Und dein schulischer Weg hat dich vorher auch ganz woanders hingeführt.
Genau, ja. Ich habe zuerst eine HLW gemacht, also das böse Wort dafür ist ja die Knödelakademie. Und bin dann eher in die Gastronomie und Hotellerie gegangen und war dann auf Saison. Mhm. Habe als Koch gearbeitet. War unter anderem auch hier in der Nähe Koch in Burgstall wieder.
Ja.
Mhm, im Steakhouse damals noch. Und ja, habe aber dann beschlossen, dass ich eigentlich noch was weitermachen möchte. Allem voran, weil ich schon als Jugendlicher, als Kind eigentlich immer etwas gegen den Klimawandel machen wollte.
Okay.
Und ich habe meine Kompetenzen nicht darin gesehen, Steaks zu machen, um hier irgendwas mit meinem Tun und meinem Schaffen beileisten zu können oder da irgendwas machen zu können.
Aber es sind total gegensätzliche Dinge, ne? Das eine hat ja mit der Technik überhaupt nichts zu tun und du bist ja jetzt Techniker par excellence sozusagen.
Jein. Es ist immer in Relation, weil man dann natürlich andere Techniker sieht, denkt man, das sind die richtigen Techniker. Währenddessen bin ich stark in der Modellierung und Simulationen sozusagen, wo sich viele an den Kopf greifen und sagen, ach, das ist ja kein Diplom-Ingenieur. Also das hat eher was mit Programmieren zu tun.
Also dein weiterer Weg hat dich in die Energie- und Gebäudetechnik geführt.
Genau.
Ja, und dein jetziger Weg, da muss ich jetzt ein bisschen blättern und das ablesen, das ist kompliziert. Die optimierte Auslegung von dezentralen und erneuerbaren Technologien in bestehenden und neu errichteten Energiesystemen.
Genau.
Ja, was heißt das jetzt für normalsterblich?
Möchtest du das bitte nochmal vorlesen?
Nein.
Also Energiesystem zunächst einmal, haben wir ja schon vorher geredet, ist etwas sehr Schwammiges. Also Energiesystem kann in Wirklichkeit alles sein. Ob das jetzt ein Haushalt ist, ein Zusammenschluss von mehreren Haushalten, ob das ein Skigebiet ist, sehr nationales Thema, wo wir auch ein Projekt in der Firma haben, wo ich operativ arbeiten darf. Da geht es immer um die Frage, welche Technologien brauche ich für das Energiesystem, um es zu Kosten optimieren, um CO2-Emissionen einzusparen, um die Netzstabilität zu erhalten und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Und allem voran, weil eben jeder Verbraucher ein unterschiedliches Profil hat. Manche haben im Winter sehr einen hohen Verbrauch, wie zum Beispiel Skigebiete. Andere haben eher im Sommer zum Beispiel einen Hochbetrieb, wie eine Metzgerei, die zur Grillsaison einen größeren Betrieb hat. Das sind unterschiedliche Profile sozusagen. Und auch die Erneuerbaren haben unterschiedliche Profile. Wind zum Beispiel ist tendenziell eher im Winter, das Strom erzeugt, und die Solarthermie oder Photovoltaikanlage eher im Sommer. Und da muss man natürlich dann schauen, was für Technologien passen am besten, wie ist der beste Technologiemix, wie wird am besten gespeichert oder welche Flexibilitäten kann man zum Beispiel nutzen. Und das ist alles führt zu einer sehr komplexen Fragestellung. Und wir haben dazu ein Programm, das wir weiterentwickeln sozusagen, das grundsätzlich eigentlich von Amerika stammt, mhm, wo man sehr viele Daten eingeben kann. Und am Schluss rechnet dieses Programm alle möglichen Szenarien aus, je nachdem wie die Rahmenbedingungen ausschauen, und spuckt dann die Technologien aus, die am optimalsten dafür sind.
Ja, und das ist jetzt genau die Kernfrage. Wo wird uns denn energietechnisch der Weg in die Zukunft hinführen? Werden wir vermehrt auf Elektro- Antriebe, zum Beispiel in der Mobilität setzen, wird sich Wasserstoff durchsetzen. Atomenergie ist immer wieder eine große Frage. Wie wird dieser Energiemix in der Zukunft ausschauen?
Das ist eine sehr philosophische Frage für mich. Grundsätzlich muss man gleich mal sagen, das unterscheidet sich halt je nachdem, was für ihre Systemgrenzen man anschaut. Und du hast das Thema Strom schon gesagt, Elektrifizierung ist ein riesiges Thema. Und es kommt nicht von irgendwo, sondern es ist eben das Beste, was man irgendwie machen kann. Alleine von der Wirkungsgradfrage her, man hat einfach sehr hohen Wirkungsgrad, wenn man beispielsweise die Mobilität elektrifiziert. Synthetische Treibstoffe sind da auf jeden Fall auch ein Thema, aber eher für einen Schwertransport.
Da muss ich gleich eine Zwischenfrage stellen.
Ja.
Bei den synthetischen Treibstoffen ist es ja so, dass die momentan nicht so gefördert werden, sondern all eyes on electricity, hat man das Gefühl. Mhm. Warum glaubst du, ist das jetzt nicht so Programm, dass man die synthetischen Treibstoffe forciert
für die nahe Zukunft? Sie werden auch gefördert und es wird auch sehr viel daran geforscht. Unser Forschungszentrum hat hier auch ein sehr großes Projekt am Laufen sozusagen. Das ist eine 1 Megawatt Doppelwirbelschichtvergaser, der in Wien-Simmering steht, in Kooperation mit der Wien Energie. Und dabei geht es eigentlich auch darum, ein Produktgas zu erzeugen, das man anschließend in einen sogenannten Fischer-Tropsch-Prozess wieder zu einem
Können wir uns jetzt alle sofort etwas darunter vorstellen?
Es ist ein technischer Prozess, den man vielleicht jetzt in diesem kurzen Podcast nicht zu Tiefe ausführen möchte.
Aber es hat was mit einem Holzvergaser zu tun, haben wir im Vorgespräch gesagt. Also es wird Holz umgewandelt.
Genau, also es kann Holz verwendet werden,
okay.
Beispielsweise. Ja. Jetzt im derzeitigen Betrieb ist einmal Hackschnitzel verwendet worden. Das Projekt steht aber unter dem Namen Waste to Value. Bedeutet, eigentlich versucht man auch in Kampagnenbetrieben herauszufinden, was für Stoffe man dafür verwenden könnte beispielsweise. Also es ist auch angedacht, Plastik und so weiter hier zu vergasen, in diesem Doppelwirbelschichtvergaser.
Also optimal geeignet für Recycling.
Genau. Also das ist auf jeden Fall das Thema dafür. Ist nicht mein Forschungsbereich. Es gibt Kollegen von mir, die hier definitiv besser bewandert sind und mehr Themen geben können. Bedeutet, jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet vom Energiesystem, aber um das zusammenzufassen, auch natürlich die synthetischen Treibstoffe für den Schwertransport. Das ist eine sehr große Frage in der Klimaproblematik ist, die wir haben. Wie ersetzen wir beispielsweise den Flugtreibstoff? Das könnte eine Möglichkeit sein, sozusagen von recycelten Plastik beispielsweise zum Flugtreibstoff zu kommen. Oder aus anderen Stoffen genauso. Das heißt, nur zu sagen, dass man den Verkehr generell elektrifizieren möchte, ist zu kurz. Aber natürlich der Individualverkehr, der uns eher betrifft, weil wir sind selten, ich habe kein Flugzeug beispielsweise. Also interessiert mir natürlich mehr, wie kriege ich den Strom für mein Auto oder für mein Elektrorad. Persönlich habe ich kein Auto mehr.
Also, okay.
Fahre nur mit dem E-Bike.
Und wenn du ein Auto brauchst, dann leihst du es dir.
Dann habe ich immer eine Familie, Gott sei Dank, im Hintergrund, die mir ein Auto zur Verfügung steht, so wie heute beispielsweise.
Mit Sicherheit ein großes Thema für die Zukunft, denn, sagen wir mal, so im ländlichen Raum ist ja das mit Carsharing noch nicht so etabliert.
Genau.
Und ich denke, auch das könnte ein großes Thema für die Zukunft sein.
Absolut. Ist auch in mehreren Projekten von uns mit drinnen. Wie kann man Mobilitätskonzepte eventuell auch so entwickeln, um eventuell generell die Fahrzeugmenge oder weiß man so gar nicht, ob man Fahrzeug sagen soll oder Stehzeug, weil...
Ja, es wird nur eine Stunde im Schnitt am Tag genutzt.
Ne? Ja, also absolut absurd, so viel Geld erstens für ein Auto auszugeben. Das war mein erstes Kriterium, mein Auto zu weiterzugeben sozusagen. Und gleichzeitig ist es nur irrsinniger, eine Person mit einer, wie es bei mir jetzt da ist, ca. 75 Kilogramm, Körpergewicht zu transportieren von A nach B, währenddessen ihr Fahrzeug benutzt, das ca. 1,1 Tonnen in Wirklichkeit.
Oder ein Elektroauto
oder mit 2 Tonnen.
Genau, ja, genau.
Also hier geht es einfach darum, generell erstens den Verkehr zu reduzieren und auf multimodalen Verkehr zu setzen. Ja. Wieder so ein Wort, aber diesmal kann man es erzählen, anders wie beim Fischer-Tropsch-Prozess. Es ist einfach der Verkehr mit verschiedenen Verkehrsmitteln, also
ja.
Fahrrad,
der Mobilitätsmix.
Genau, und dann Carsharing beispielsweise.
Ja.
Also so ein Mix aus verschiedenen Verkehrsmitteln, um von A nach B zu kommen.
Ein großes Thema, wenn ich da einhaken darf, ist, denke ich, dann auch gerade die Nachhaltigkeit. Sollten Autos vielleicht dann 20, 25 Jahre, 30 Jahre genutzt werden?
Das wäre natürlich der Idealfall. Ich merke auch, da geht es eher in die Richtung der Speicherzykluszeiten sozusagen. Wie lange kann eine Batterie halten? Und auch hier sieht man eher einen Trend, dass die Hersteller natürlich auf langlebige Batterien also die Forschung setzen, um auf langlebige Batterien hinzukommen. Als ich angefangen habe zu studieren, hieß es, Elektroauto, da dauert etwa die Batteriezeit 8 Jahre. Mittlerweile bringt Tesla Studien raus, wo 12 Jahre, 13 Jahre die Akkuleistung gerade mal um 4% gesunken ist, bis 10%. Also das ist adäquat. Und
es ist ja auch, glaube ich, von Anfang an so ein Second-Life-Prozess initiiert worden, dass das als Gebäudespeicher, Elektrizitätsspeicher verwendet werden kann.
Zum Beispiel. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil eine 44 Kilowattstunden Stromspeicher für ein Auto reicht vielleicht für ein paar hundert Kilometer Reichweite. Für einen Haushalt ist das eine irrsinnig große Anlage. Mhm. Also ein Haushaltsspeicher hat normalerweise eine Kapazität von im Schnitt, unterschiedlich natürlich, aber zwischen 5 und 10 Kilowattstunden. Wenn die Batterie nur die Hälfte der Kapazität mehr hat, ist das im Haushalt immer nur eine sehr große Batterie.
Jetzt gibt es noch so viele Themen, über die wir da weiter diskutieren könnten. Ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Stichwort Energiepreise, Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Blackout. Kann man das irgendwie kurz zusammenfassen? Wo wird denn die Reise jetzt auf dem Energieweg hingehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass wir sozusagen wirtschaftlich Energie konsumieren können, nachhaltig und auch nicht immer uns sorgen müssen, dass uns irgendwer den Strom oder das Gas abdreht?
Also grundsätzlich gibt es da ein Wort, das da relativ schnell einhaken kann. Das nennt sich Microgrids. Das ist mein Forschungsthema jetzt. Dabei geht es in Wirklichkeit um dezentrale Energiesysteme, die den Strom einerseits selber erzeugen können, mit erneuerbaren Technologien selbst verbrauchen, mit den einzelnen Verbrauchern in diesem Mikronetz und auch zwischenspeichern können, auf verschiedenen Wegen. Also Stromspeicher haben wir jetzt schon angesprochen, es geht aber viel weiter. Es ist auch nicht nur Strom. Knapp 75% des Endenergieverbrauchs in Österreich in Haushalten ist immer noch die Wärme. Dementsprechend ist Wärme ein ganz großer Sektor und Wärme kann auch einfacher gespeichert werden. Das beste Mittel, was man dazu hat oder das günstigste, ist immer noch Wasser, eine sehr hohe Wärmekapazität und das in allen möglichen Formen. Und da gibt es natürlich große Forschungsbereiche, wenn man Haushalte zusammenlegt oder Siedlungsgebiete zusammenlegt, rentiert sie eventuell schon ein saisonaler Wärmespeicher. Etwas, was sonst nicht mitgedacht wird. Aber es reduzieren sie dadurch die Wärmeverluste beispielsweise. Und man bekommt mehr Wärmekapazität auf kleineres Volumen und dementsprechend geringere Fläche, wo die Wärme verloren gehen kann.
Also bei all dem, das du da erzählst, merkt man schon, das beschäftigt dich ja nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern auch länger. Wo holst du dir persönlich deine Energie wieder zurück? Was sind deine Hobbys?
Grundsätzlich ist es ein bisschen ein Problem, dass auch meine Arbeit mein Hobby ist. Also, zu Hause, einerseits lese ich sehr gern und auch sehr unterschiedliche Dinge. Und ich bin aber kein Dauerleser. Also ich kann mir nicht ein Buch nehmen und dann über den ganzen Tag lesen, sondern es ist 10 Seiten, dann fällt mir etwas ein, dann muss ich entweder zeichnen, ich muss ein Skript machen, ich muss Berechnungen anstehen. Also es ist ein Rätsel in einem Buch und ich lege das Buch zur Seite und da stellen wir mal eine mathematische Gleichung auf, mit der ich dann dieses Problem eventuell lösen könnte und dann lese ich erst weiter. Das Zweite ist natürlich die Natur. Man glaubt es nicht, aber die Forschung ist irrsinnig ein stressiger Job. Man hat viele Deadlines, viel Druck, es geht um viel Geld, beziehungsweise die Partner sind natürlich sehr darauf forciert, dass das Geld sie wieder refinanziert und dass die Forschung nicht so teuer ist. Ich glaube, das kennt man in jedem Bereich einfach natürlich. Und dementsprechend ist die Natur etwas, wo ich immer versuche, meine Baseline wieder zu finden. Also Radfahren in den Wald, mit dem Hund spazieren gehen in den Wald. Wald ist generell einfach, ich wohne jetzt im Waldviertel, es ist nicht weit entfernt und ich bin innerhalb von 5 Minuten mit dem Rad im Wald und das ist etwas, was ich sehr genieße.
Lebensqualität ist auch eine Energiequelle und ein Energiespeicher.
Genau, ist ein Energiespeicher. Wunderschön gesagt.
Herzlichen Dank an Pascal für das überaus aufschlussreiche Gespräch. Wir wünschen ihm für 2023 alles Gute und beruflichen Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören beim PicCast zum Fotomodell des kommenden Monats. Bis dahin alles Gute und Servus.